HTML ist das Gerüst jeder Website. In dieser Episode mit dem Titel HTML-Code aufräumen wollen wir uns ein bisschen mit der Geschichte von HTML beschäftigen. Wir wollen uns anschauen, wie valider Code aussieht und wie man das überprüfen kann und welche einfachen Möglichkeiten für Optimierung es gibt. Und keine Angst, du brauchst noch nie HTML-Code gesehen zu haben, um aus dieser Folge etwas mitzunehmen. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Episode, die wieder so ein bisschen grundsätzlicher ist. Aber HTML, wie ich gesagt habe, ist nun mal das Gerüst oder der Rohbau jeder Website und alles, was da drumherum gebaut wird, braucht eben ein solides Fundament oder einen soliden Rohbau. Und deswegen ist es auch wichtig, sich mit dem Thema HTML und HTML-Code zu beschäftigen. Wie ist HTML überhaupt entstanden oder was ist das überhaupt? Also die Abkürzung heißt erstmal Hypertext Markup Language, also eine, wenn ihr so wollt, eine Dokumentauszeichnungssprache. Und ganz wichtig, es ist keine Programmiersprache und wird manchmal irrtümlich so bezeichnet. Das heißt, in HTML könnt ihr zum Beispiel sagen, dieses Element soll jetzt oder dieser Text soll jetzt fett dargestellt werden. Dann gibt es dafür einen Befehl, kleiner Zeichen, B, größer Zeichen, B für bold. Das heißt, wenn ihr so dieses Textfragment an den Anfang setzt, dann kommt ein Text, das ist eine Überschrift. Und am Schluss müsst ihr dann nochmal sagen, Klammer auf, slash B, Klammer zu, dann ist die Fettung des Textes zu Ende. Das wäre ein ganz einfaches Beispiel für HTML-Code. Das heißt, wenn ihr HTML-Code seht, habt ihr eben immer den Text, den ihr auch auf einer Webseite seht und eben ganz viel Code, wo eben das Dokument ausgezeichnet wird. Das war jetzt ein Beispiel für Fett. Ihr könnt auch kursiv, es können Überschriften sein, es werden Links eingebaut, Bilder, Schriften, ganz viele andere Dinge. Das sollte man nur im Grundsatz wissen, aber dafür gibt es ja die Fachleute, die das machen. Oder ihr habt ein fertiges Template für eure Website, wo das schon hoffentlich ganz gut gelöst ist. Entwickelt wurde HTML von Tim Berners-Lee, der Ende 1990 die erste Webseite gelauncht hat. Und da braucht er natürlich eine Möglichkeit, jetzt nicht nur einfach Text, wie ihr es in so einer langweiligen ASCII-Mail habt, sondern dass man den Text eben auch formatieren kann. Und diese Website, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, hatte erstmal nur ein paar Formatierungen für Text, Absätze und man konnte Links setzen, was ja das Wesen des Internets ist. Diese Website hatte schlanke 3 Kilobyte an Quellcode. Ich habe ja schon mal in früheren Folgen erwähnt, inzwischen hat eine Website im Schnitt 2,4 Megabyte, also hat sich der Codeumfang oder generell der Umfang einer Website ist natürlich nicht nur HTML, das ist immer nur ein kleiner Teil davon, um das einen Faktor 800 vergrößert. Und diese Seite, wie gesagt, die kam erstmal nur mit Text aus, der formatiert war und links, hatte 3 Kilobyte. Ich habe es aber mit meinen Methoden geschafft, auch diesen Code nochmal um 26% zu reduzieren. Und wenn du normalerweise eine Website optimierst, wird es nicht 26% sein. Das liegt daran, dass natürlich HTML-Code nicht so viel ausmacht am Gesamtcode, aber du kannst durchaus zwischen 5 und 10% am Datenvolumen einsparen. Es macht die Seite auch schneller und deswegen sollte man sich auch mit dem Thema beschäftigen. Die ersten Versionen von HTML waren noch relativ dumm, weil sie konnten zum Beispiel keine Bilder, Schriften, Videos einbauen. Das hat sich dann geändert. 1998 gab es den Standard HTML4. Da war viel mehr möglich. Und seit 2014 gibt es den aktuellen Standard HTML5. Das Besondere an dem HTML5 ist, dass dort semantische Auszeichnungen möglich sind. Das heißt, du kannst in einem Dokument direkt sagen, auch mit einem HTML HTML-Befehl oder HTML-Tag heißt das dann. Das ist der Header, das ist der Footer, das ist die Navigation. Das ist sinnvoll für SEO, aber auch für Barrierefreiheit ist es wichtig. Und deswegen sollten eigentlich alle modernen Webseiten heute mit HTML5 laufen. Es sind aber bei weitem noch nicht alle. Also es gibt immer noch einige Prozent, die auf HTML4 laufen. Entweder weil die Leute immer noch alte Templates nutzen oder noch nicht gemerkt haben, dass es seit 10 Jahren einen besseren Standard gibt. Das Gute an einem HTML-Dokument, wenn es richtig strukturiert ist, es hat wirklich eine ganz klare Struktur. Es gibt einen sogenannten Head-Bereich. Da habt ihr zum Beispiel die Seitenüberschrift, die ihr im Browser auch seht oder die Google normalerweise in den Suchergebnissen als Überschrift nimmt. Klar, Google macht manchmal was anderes, aber das ist dann schon mal eine Vorgabe. Und wenn ihr alles sauber strukturiert, wird Google das meistens übernehmen. Im Head gibt es auch noch andere Dinge wie Keywords oder eine Description. Die wird, zumindest die Description wird Google in der Regel auch übernehmen, wenn es für den Algorithmus okay ist. Manchmal nimmt er natürlich auch was anderes. Im Wesentlichen ist der Body-Bereich, der wird auch in HTML eingeleitet mit Klammer auf, Body, Klammer zu. Da ist im Prinzip alles drin, was ihr auf der Webseite so seht. Text, Bilder, Links und auch alles, was eingebettet ist, ist in diesem Body-Bereich. Und daneben gibt es ja noch für die Formatierung CSS oder für speziellere Effekte, Animationen etc., Formularprüfungen, JavaScript. Aber das habe ich in Folge 8 ja mal erklärt, wie so ein Dokument strukturiert ist. Wichtig ist erstmal nur, dass ihr wisst, wie so ein Dokument aussieht. Wenn wir jetzt uns mit validem Code beschäftigen oder was überhaupt valider HTML-Code ist, dann muss man erstmal sagen, HTML ist halt relativ tolerant. Das heißt, wenn ihr jetzt bei dem Beispiel vom Anfang Syntaxfehler macht, also ihr könnt auch zum Beispiel mehrere Male hintereinander dieses B machen mit Klammer auf, Klammer zu und schließt es dann einmal öfter, schließt es dreimal, dann wird es immer noch so aussehen wie im ersten Fall. Und das ist dann kein Fehler im Programm oder kein Fehler bei der Darstellung. Aber man sollte natürlich immer darauf achten, dass HTML-Code valide ist. Warum? Es ist für die Suchmaschinenoptimierung natürlich sinnvoll, dann den Google Crawler nicht unnötig zu verwirren, dass die eben direkt erkennt, was ist hier jetzt Text, was ist eine Überschrift, was ist ein Link, und wenn dort Syntaxfehler drin sind, könnte das auch ein ganz kleines negatives Signal für Google sein, dass diese Seite nicht so optimal erstellt ist oder wie gesagt, es wird irgendwas nicht erkannt. Es kann auch sein, wenn ihr ältere Browser oder andere Browser habt, das war früher noch mehr ein Problem als heute, dass ihr dann zum Beispiel ihr entwickelt für Internet Explorer und kommt dann auf Safari und dann gibt es dann plötzlich Anzeigeprobleme, die dran liegen, dass eben der eine Browser toleranter wie der andere ist für Syntaxfehler und dann wird zum Beispiel irgendwas fett dargestellt, wo ihr denkt, ich habe doch da irgendwas geschlossen und dann habt ihr einfach irgendeinen Tag vergessen. Und deswegen ist das auch wieder ein Grund, den Code wirklich valide zu machen. Und letztlich ist eine Website natürlich ein offenes Buch. Zum Beispiel, wenn ihr eine Agentur seid und verkauft Webseiten, dann bin ich da so ein relativ gemeiner Kunde. Ich gucke mir dann den Quellcode eurer Website an. Und wenn ich dann denke, oh, die arbeiten doch mit HTML4, oh, dieses Template ist gar nicht aufgeräumt, dann machen die wahrscheinlich mir auch so eine schlechte oder so eine unstrukturierte Website. Dann sage ich vielleicht, nee, ich gucke mich nach einer anderen Agentur vielleicht um. Also das sollte man immer wissen. Ich erkläre euch gleich, wie ihr das angucken könnt. Und warum es auch noch wichtig ist, validen Code zu produzieren, ist das Thema Barrierefreiheit. Weil wenn der Screenreader zum Beispiel jetzt Überschriften nicht erkennt oder dann die Navigation nicht so klar strukturiert ist, dann hat er natürlich ein Problem und der Mensch mit Einschränkungen kann diese Seite dann vielleicht deswegen nicht nutzen, weil der Code nicht sauber ist. Und das ist ja nochmal ein neues Argument. Ihr habt ja auch mitbekommen, dass ab nächstem Jahr da gewisse Vorgaben gelten, dass neue Seiten bestimmte Regeln erfüllen müssen für Barrierefreiheit, sonst könnten unter Umständen Strafen drohen. Gut, wie könntet ihr jetzt den Code analysieren? Es gibt ein Testtool vom World Wide Web Konsortium, das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Da könnt ihr jede Website reingeben. Das dauert dann ein paar Sekunden, wenn ihr auf Absenden klickt. Und dann gibt euch das Tool in der Regel eine Liste mit Fehlern aus. Also wenn da eine Zahl 0 rauskommt, Glückwunsch, aber das ist fast ein Lottogewinn. Es gibt eigentlich fast keine Seiten mit 0 Fehler. Also ich habe das für Analytic News auf der Startseite mal realisiert und wirklich das Template optimiert. Aber natürlich gilt das dann erstmal nur für die Startseite, aber die hat wirklich 0 Fehler. Es gibt auch Gegenbeispiele, ich habe mir eben nochmal Spiegel Online angeschaut. Das ist natürlich auf der Startseite eine relativ lange Scrollwüste. die insgesamt 1,7 Megabyte HTML-Code hat, unkomprimiert. Durch die Komprimierung vom Server wird das nochmal auf 200 Kilobyte nachher eingestampft. Und dieser Code hat insgesamt 14.000 Zeilen, um dann die Darstellung, so wie ihr sie im Browser seht, zu generieren. Das ist natürlich dann schon eine Riesenmenge. Wenn ihr das jetzt selber angucken wollt oder das selber analysieren wollt, ihr könnt einfach auf eine Webseite gehen, mit der rechten Maustaste könnt ihr sagen, Seitenquelltext anzeigen. Dann seht ihr direkt den gesamten HTML-Code. Oder ihr könnt sagen, Seite speichern unter. Dann wird das lokal irgendwo gespeichert, die HTML-Seite. Er speichert auch alle eingebundenen Bilder. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel auch die Größe des HTML-Codes angucken. Das ist die einfachste Variante. Die echten Cracks machen das natürlich in der Browserkonsole, weil da kann ich dann auch sehen, wenn der Code komprimiert wurde, was wirklich an Daten übertragen wurde. Aber sagen wir, für den normalsterblichen Internetnutzer ist die Browserkonsole vielleicht ein bisschen zu heftig. Das überlasst ihr dann besser den Fachleuten oder Profis wie mir, die sich das angucken können. Aber wie gesagt, wenn ihr selbst HTML-Code mal angucken wollt, einfach rechte Maustaste, Seitenquelltext ansehen. Dann seht ihr halt ganz viel Text und ihr seht auch immer diese Klammer auf, Klammer zu Konstruktionen mit zum Beispiel B, was ich am Anfang erzählt habe. Es gibt natürlich ganz wichtig die berühmte H1, die könnt ihr natürlich auch irgendwo finden, die auf jeder Seite vertreten sein sollte, was ja für Google ein sehr wichtiges Signal ist, worum es auf dieser Seite geht und viele andere Dinge. Wenn ihr euch da wirklich im Detail für interessiert, wie HTML aufgebaut ist, wie das funktioniert, dann könnt ihr das Tutorial Self-HTML nutzen. Das gibt's schon seit den 1990er Jahren. Das heißt, ich habe damit auch HTML gelernt und habe mir das damals selber beigebracht, weil da gab es halt noch keine Editoren. Da musste man die HTML-Seiten noch von Hand in einem Editor selber erstellen. Und dieses Tutorial, das stammte ursprünglich von Stefan Münz. Ich weiß nicht, ob der immer noch beteiligt ist, aber in den 1990er Jahren kannte jeder Stefan Münz. Ach, das ist der, der das HTML-Tutorial kostenlos ins Internet gestellt hat. Und deswegen hat er wahrscheinlich da sehr viele Aufträge, auch Bekanntheit darüber generiert. Und das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal wissen wollt, wie ist das jetzt überhaupt, wie ist eine HTML-Seite aufgebaut und ihr wollt das vielleicht so ein bisschen lernen. Da kann man auch Codebeispiele haben. Man kann, glaube ich, sogar in Formularen Code eingeben und dann wird die Darstellung gemacht. Also es ist ein sehr hilfreiches Tool. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch noch und da könnt ihr euch mal angucken, wie das aussieht. Nochmal zurück zu dem Testtool. Wenn ihr eure Webseite da aufruft, wie gesagt, wird die Zahl der Fehler nie, in der Regel nie null sein. Das Gute an diesem Testtool vom World Wide Web Konsortium ist, es sagt euch genau, in Zeile 17 fehlt hier irgendwas oder da ist ein schließendes Tag oder da ist irgendein Syntaxfehler und dann kann man die wirklich Punkt für Punkt durchgehen und Agenturen oder Leute, die Webseiten machen, sollten das theoretisch auch tun, machen das aber in der Regel nicht, weil es dann doch einen gewissen Aufwand darstellen kann oder oft würden ja auch aus Datenbanken dann Dinge in HTML-Code ausgegeben und das wird dann ein bisschen aufwendiger und deswegen machen die das in der Regel nicht. Die gucken nur, ach, die Website sieht so aus, wie sie soll und ob der HTML-Code jetzt einen Fehler oder 1000 hat, ja, die Zahl 1000, du hörst richtig, die Spiegel Online, die ich eben erwähnt hatte, hat über 1000 Fehler auf der Startseite. Da sagt das Tool am Ende, es sind zu viele Fehler. Und die kann man dann natürlich auch anfangen durchzugehen, aber das wird dann natürlich Arbeit. Deswegen ist es sinnvoll, bei der Entwicklung, gerade was Agenturen angeht, von Templates oder Code dann an der Stelle sauber zu arbeiten, weil natürlich ist dieser Code, dieser falsche Code, wenn du mit Templates arbeitest auf Webseiten, dann auf Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Seiten genauso falsch. Aber das Schöne ist auch, wenn du ihn einmal reparierst, dann ist er auf 10.000 oder 100.000 Seiten auch korrekt. Und das ist natürlich ein Antrieb, das vielleicht doch anzugehen, dass man seinen HTML-Code auch mal optimieren sollte oder angucken sollte. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ich habe eben gesagt, du solltest mal rechte Maustaste machen und dir Codes angucken. Muss man auf dem PC machen, auf dem Smartphone funktioniert das, glaube ich, nicht. Und dann siehst du, wie gesagt, den Code und in der Regel wirst du sehr viel Luft sehen. Das heißt, leerer Raum, sehr viele Leerzeilen, Zeilenumbrüche oder auch Tabulatoren. Und das ist schon ein Punkt, was man sehr leicht optimieren kann. Oft ist HTML-Code so organisch gewachsen und diese ganze Luft, die da drin ist, das sind natürlich alles auch überflüssige Daten, die in diesem Template drin stecken. Also jedes Zeichen, jedes Leerzeichen, was man nicht braucht, ist natürlich überflüssig. Und in der Spiegel-Online-Seite sind wahrscheinlich Tausende oder Zehntausende von Zeichen, Zeilenumbrüchen, Tabulaturen überflüssig. Und allein wenn man die löschen würde, hätte man auch schon einiges an Kilobyte eingespart. Und das ist halt ein Punkt, wo ihr dann sehen könnt direkt, aha, dieser HTML-Code, um im Bild zu bleiben, hat Luft nach oben. Das eine ist halt die Luft, das zweite sind dann überflüssige Dinge, die es sehr oft im HTML-Code auch gibt. Ich habe vorhin gesagt, es gibt verschiedene Standards, HTML4 ist noch relativ weit verbreitet und 5 und auf den allermeisten Webseiten habt ihr so ein Gemisch von HTML4 und 5. Das liegt natürlich daran, wenn die schon älter sind, da wurde dann immer noch mal weiter dran entwickelt oder, was man auch sagen muss, die Entwickler haben dann irgendwie den Sprung von 4 nach 5 nie geschafft. Oder haben das nie sauber umgesetzt, weil in 5 kannst du halt verschiedene Sachen zum Beispiel weglassen. Ich sage dir nur ein Beispiel. Früher musstest du immer irgendwo sagen, Type JavaScript, das brauchst du gar nicht mehr zu machen. Du kannst halt das zum Beispiel weglassen im HTML oder den sogenannten Trailing Slash. Ganz am Anfang war es so, dass du in jeder Zeile HTML-Code am Ende Slash größer geschrieben hast. Heute reicht nur das Größerzeichen, dann ist diese Zeile, dann diese Deklaration zu Ende. Und wenn du überlegst, die Spiegel Online-Seite hat jetzt 14.000 Zeilen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob da überall der Trailing Slash noch drin war, aber nehmen wir mal an, wir hätten eine Seite, die so viel hat, kannst du allein schon 14.000 Zeichen einsparen. Aus Byte werden dann auch irgendwann Kilobyte und bei vielen Page Impressions Megabyte, die man damit einsparen kann. Was man auch sehr oft in diesen Templates sieht, da steht sehr oft in jedem Link nochmal der Domainname drin. Das heißt, das sind dann sogenannte absolute Links. Also es macht ja keinen Sinn, wenn ich zum Beispiel auf Analytic News bin und will dann nur auf das Verzeichnis Jobs verweisen, dass ich dann immer in jeden Link reinschreibe, das ist jetzt https://analytic.news/jobs. Da reicht auch ein /jobs. Und auf ganz vielen Templates und Seiten sind diese Links immer komplett ausgeschrieben. Oder was auch noch dazu kommt, das heißt dann nicht /jobs, sondern dann ist manche Links zum Beispiel bei Spiegel Online, die haben mehrere hundert Zeichen und die stehen natürlich in jedem Link dann drin, wenn du zig Unterverzeichnisse drin hast. Oder WordPress hat zum Beispiel die Unart, wenn du Grafik in den WordPress hochlädst, dann macht er immer für jeden Monat ein eigenes Verzeichnis auf, wo er dann die Grafiken reinlädt, anstatt das standardmäßig in ein Verzeichnis zu machen. Das sind so Sachen, da gibt es natürlich auch Plugins für, die das lösen. Die machen halt auch generell eine Seitenstruktur oder generell deine Website extrem schwer wartbar, weil wenn du dann zum Beispiel meine Tipps befolgst, jetzt alle Bilder optimieren zu wollen, dann hast du die gar nicht in einem Verzeichnis und kannst dieses Verzeichnis einfach durch irgendein Tool jagen, sondern hast Bilder verstreut in 50 Unterverzeichnisse, was natürlich dann auch wieder den Aufwand für Optimierungen erhöht. Deswegen ist es halt sehr nützlich und hilfreich, seinen HTML-Code oder generell die Struktur der Seite ziemlich sauber zu halten. Das war jetzt der Punkt Unterpfade. Weniger Unterpfade oder kürzere Namen, auch viele Deklarationen für CSS, die sind manchmal 50 Zeichen lang, wo dann ganz genau die Klasse und sonst irgendwas deklariert wird und das steht dann auch in diesem HTML-Code an 1000 Stellen zur Not drin und du siehst, du kannst extrem viele Zeichen einsparen, indem du von vornherein bei der Entwicklung von Templates dann zum Beispiel kürzere Namen verwendest oder eben relative statt absolute Links. Und das spart dann eine Menge ein und die Website wird dadurch sogar auch schneller, beziehungsweise auch jede Unterseite, weil es ist ja auch klar, Browser-Cache oder Caching von Text nützt halt hier nichts. Letzter Punkt, was auch noch überflüssig ist, zum Beispiel gibt es ganz viele Codes oder HTML-Templates mit Kommentaren. Also in der Regel werden die, wenn du das mit dem im Browser anguckst, grün dargestellt und du siehst dann, zum Beispiel hier steht dann man, hier fängt der Header an und hier kommt der Inhalt und hier sonst was. Und das steht dann in jeder Unterseite drin und das ist genauso überflüssig wie manche Metatext, dass diese Website mit WordPress 5.1 erstellt wurde oder irgendwas anderes. Das ist weder suchmaschinenrelevant noch sonst was. Das ist einfach alles überflüssiger Ballast. Und im schlimmsten Fall ist es sogar ein Sicherheitsrisiko, wenn da steht, diese Webseite wurde erstellt mit Joomla, irgendwas, eine uralt Version. Da kann man natürlich gezielt danach suchen. Und dann weiß man dann, aha, ich kenne ja hier die Sicherheitslücke, mit der ich hier in dieses System reinkomme. Deswegen sollte man seine Templates auch um Kommentare und überflüssige Metatext bereinigen. So ein Klassiker bei den Metatext ist immer noch Revisit After. das war meine Empfehlung so vor 15, 20 Jahren, dass man das in den Code reinschreiben sollte, dass Google öfter vorbeikommt. Und wenn du so eine Seite siehst, dann weißt du, oh, da gibt es viel bessere Tipps. Gut, und wenn du auf eine Seite jetzt gekommen bist, wo du wirklich nur eine Zeile Code siehst, das kann dir auch passieren. Du gehst über die rechte Maustaste, Seitenquelltext anzeigen, siehst nur eine Zeile, dann hat jemand einen Code-Optimierer oder Code-Komprimierer benutzt. Das kann man nämlich machen. Man kann alle Leerzeichen, Leerzeilen durch so einen Komprimierer entfernen lassen. Das wird natürlich relativ unleserlich, aber das ist dann der maximal optimierte Code. Vorausgesetzt, du hast vorher die ganzen anderen überflüssigen Sachen rausgemacht, dann ist das natürlich schon eine Variante. Und da gibt es natürlich auch wieder für die Content-Management-Systeme Plugins, die das dann komprimieren. Oft ist es auch möglich, das nochmal zu entkomprimieren, dass praktisch für jeden neuen Befehl eine neue Zeile oder eine Einrückung dann gemacht wird, wenn man es halt debuggen will. Das ist dann nochmal schön. Und das ist dann wirklich maximal optimierter Code. Gut, ich will gar nicht so viel hier in die Details gehen. Du hast jetzt ein paar Werkzeuge an der Hand. Wenn du sehen willst, ist der HTML-Code optimiert oder gibt es da Aufräumpotenzial oder kann ich das jetzt weitergeben an unsere Entwickler oder unsere Agentur, dass die einfach mal unser Template etwas aufräumen, um dann damit auch nochmal eine Menge an Datenvolumen einzusparen. Es kann, wie gesagt, ist ein einmaliger Aufwand, das zu tun, aber es bringt natürlich was, weil es in jeder Page Impressions überflüssige Daten einspart. Es strukturiert die Seite besser und, was ich am Anfang gesagt habe, ist auch für Suchmaschinenoptimierung hilfreich und natürlich für die Barrierefreiheit. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss! Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.